Romane sind Geschichten zwischen Männern und Frauen. Und da es wenig braucht, herauszufinden, was die voneinander wollen, sind Romane in der Regel Geschichten von Verstellungen. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des vierten Buches, das heißt Herbstzeitlos. Hexen erkennt man daran, dass ihnen die Augenbrauen über der Nase zusammenwachsen. Das wissen auch die Hexen. Und etliche kennen ein Kraut, das macht, dass ihnen nicht die Augenbrauen zusammenwachsen. Diese Hexen erkennt man daran, dass ihnen das Erkennungsmal fehlt. Man darf sie freilich nicht mit denen verwechseln, die keine Hexen sind, aber womöglich sind alle Frauen Hexen, etliche wissen es bloß nicht. Von einer Hexe auf der Geber heißt es, dass sie alle Augenblicke ihr Aussehen verändern konnte, um die Liebhaber zu betören. Wie sieht Jule aus? Ben weiß es nicht zu sagen, alle Augenblick anders. Das kurze Leinenkleid, das sie am Abend trägt, zeigt nichts, was sie bei ihrem ersten Beisammensein angedroht hat. Er spricht seine Verwunderung aus. Dein Werk, strahlt Jule ihn an. Sie sitzen in einer Kneipe am Stadtrand. In der Altstadt, die Gasthäuser sind Ruinen. Endzeit, hat Jule konstatiert. Benjamin schüttelt den Kopf. Es gibt keine Zeit. Alles ist Bewegung oder Innehalten. Jule mag nicht innehalten. Ihr Appetit ist gewaltig. Suppe, Fleisch und Käse vertilgt sie mit erstaunlicher Geschwindigkeit und kippt dazu zwei Bierkehl ab. Was nun? Wein, entscheidet Jule, schließlich hab ich Geburtstag. Nehmen Sie du, Geier, empfiehlt der Wirt, der plattfüßig in dicken Socken und Sandalen durch die Gaststube schlurft. Er raunt nah an Benjamins Ohr. Ein echter Bixenäffner. Nicht nötig, sagt Jule sehr laut, die Büchse ist schon offen. Nein, der Wirt erteilt keine weiteren Ratschläge. Ben bestellt grünen Veltliner. Du, sagt Jule und lässt unterm Tisch ihren Zeh in Benjamins Hosenbein kriechen, mit dir ist es gut. Von den Hexen weiß man, sie können einen Dinge sehen lassen, die gar nicht sind, und sie können für eine Weile ihren Körper verlassen. Der verharrt dann ganz still, während sie woanders sich umtun. Jules Gesicht scheint plötzlich sehr abwesend. Woran denkst du, will Ben wissen, Jule schweigt. Ben ahnt, er hätte nicht fragen sollen, nicht jetzt. Sie leben diesen Augenblick, der schon den zweiten Tag dauert. Über mehr ist nicht zu reden. Er denkt auch nicht mehr darüber nach, ob Jule tatsächlich Geburtstag hat oder ob sie nur mit solchen Behauptungen spielt, um ihrer Einsamkeit zu entkommen. Ob sie wohl hier am schönen Elbestrand ihre Flitterwochen verbrächten, begehrt eine Frau am Nachbartisch zu wissen. Jawohl, Jule ist wieder da. Wir haben heiraten müssen. Ich bin nämlich schwanger, im fünften Monat schon. Nein, aber auch, die Frau wundert sich, dass man das noch nicht sieht. Ich, erzählt sie, sah schon im dritten Monat aus wie eine Elefantenkuh. Dabei erwarten wir Zwillinge, fährt Jule fort. Das liegt bei uns in den Familien und alles Steißlagen. Sie zieht sichtlich Genuss aus ihrem verlogenen Spiel. Als Benjamin zahlt, zupft Jule den Wirt am Ärmel. Für mich, flüstert sie, bitte eine Flasche, du Geier, zum Mitnehmen und auf meine Rechnung. Sie Glicksbilds, murmelt der Wirt, während Ben das Wechselgeld vorzählt und schielt dabei unter den Tisch, wo noch immer die Julezehen in Bens Hosenbein zugange sind. In der Nacht, sie haben den Wein vergeblich zu kühlen versucht, verkündet Jule. Wer in der Liebe den Mund auftut, dem wischt ein blaues Wölkchen heraus, das ist der Verstand. Aber wer bringt es schon fertig, dabei bis zum Ende die Lippen verschlossen zu halten, und darum ist Liebe eben dumm. Prost, sagt Ben und schluckt das warme und widerlich süße Gesöff. Gegen Morgen erwacht er. Im Traum ist Jule davongegangen, im Hemd. Er hat sie halten wollen, sie war stärker. Das Hemd ist zerrissen und er konnte ihr nicht folgen. Er schaltet die Lampe ein. Neben ihm liegt Jule im Tiefschlaf, ohne Hemd. Seltsam ist nur, dass seine Hand einen winzigen Stofffetzen umklammert.